Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit dem Hüttenwirt Stefan Jobke.
Das Schöne bei unserer Hütten ist, dass wenn man ankommt, ist man da. Man sieht die Hütten erst, wenn man da ist. Und damit freut sich ja jeder und nicht. Es gibt verschiedene andere Hütten, wo ich auch gern hingehe, aber es ist einfach ungut, dass du steigst aus dem Auto aus und weißt, du gehst jetzt 6 Stunden lang auf die Hütten zu. Finde ich persönlich schlechter.
Gemeinsam mit seinem Team bringt er frischen Wind in die Riederhütte und schafft so ein gemütliches Basecamp inmitten des Höllengebirges.
Bei Schlechtwetter, wenn die Leute rufen oft an, das war erst vorgestern die witzige Situation, dass jemand sagt, ja, die eine App sagt so, die andere App sagt so. Und das ist genau das wieder. Ich sage euch nicht, dass ihr kommen sollt oder nicht kommen sollt, weil es ist nass, du bröckelst um, es ist irgendwas in heißen, der Hüttenwirt hat gesagt, es geht. Da sind die Leute schon selbstverantwortlich.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Ich muss da Lob aussprechen.
Wieso? Was kommt jetzt?
Du bist an heute zum ersten Mal auf über 1700 Meter und du bist so brav gegangen.
Du nicht die 60 Meter unterschlagen. Wir sind auf 1760 Meter, ganz genau, und wir sind stolz auf uns.
Wir sind stolz. Es war ein schöner Marsch daher. Wir sind mit der Feuerkugelbahn raufgefahren.
Eben, also du nicht so, als wären wir alles zu Fuß gegangen.
Genau. Wir sind auf der Riederhütte und wir haben heute den Stefan Jobke zu Gast. Ich freue mich total.
Servus, grüß euch.
Grüß dich, Stefan. Stefan, ist der Hüttenwirt hier oben auf der Riederhütte zum zweiten Mal. Das zweite Jahr, das erste Jahr im Vollbetrieb und wir schreiben seit ein paar Wochen hin und her und es ist total lustig, weil eigentlich haben wir geplant gehabt, dass wir bei dir hier oben schlafen. Das ist eine Hütte, wo man schlafen kann. Jetzt haben wir einfach nur heute entschieden, gut, das ist eine Sonntagswanderung, wir besuchen die so. Aber schön, dass zustande gekommen ist. Stefan, servus und herzlich willkommen im Salzkammergut-Podcast.
Grüß euch und schön, dass ihr da seid, dass ihr den Weg darauf geschafft habt auf 1765 Meter.
Oh, nochmal 5 mehr, na schau.
Ja, freut mich, dass ihr da seid, dass es mit dem Schlafen nicht geklappt hat. Ja, das holen wir dann einfach nach.
Das holen wir nach, weil du hast ja gesagt, du musst uns auch die Höhle zeigen. Du kannst es heute anteasern, aber das machen wir dann, wenn du das zweite Mal zu Gast bist.
Genau, also wir haben eine Höhle, 2 Minuten von der Hütte weg, die wir ab nächstes Jahr auch begehen mit Gästen. Aber wie gesagt, mehr dazu dann erst im nächsten Jahr.
Stefan, ist das der schönste Arbeitsplatz der Welt?
Ja. Für mich jetzt momentan schon. Ich habe darauf eine Zeit lang warten dürfen. Ich habe 2014 schon mal die Hütten besuchen dürfen und damals den damaligen Hüttenwirt unterstützt als Sherpa. Dadurch, dass ich in Ried im Innkreis auch gearbeitet habe, im Krankenhaus damals noch, mit den Arbeitszeiten hat es ganz gut passt. Einen Anruf von dem Daniel damals kriegt, weil dann hat es geheißen, Stefan, ich brauche Eier, ich brauche Brot, ich brauche Kartoffeln und schon bin ich gerannt. Oft als über den Hirschluckensteig aufhören, wieder runter, also oft dann am Nachmittag aufhören, 3 in der Früh wieder aufgestanden, dann wieder runter gerannt und habe die Hütten damals versorgt und habe mich damals schon in die Hütten und vor allen Dingen auch in das Gebiet verliebt.
Aber gehen wir mal ganz zurück bei dir am Anfang, schauen wir immer mal, wer ist dieser Mensch eigentlich, der da bei uns zu Gast ist? Du bist ja aus Kassel. Wie haben's die deine Wege dann nach Österreich, nach Oberösterreich und schließlich da rauf auf den Feuerkogel ins Höllengebirge gebracht?
Ja, okay, ich bin ja aus Kassel 2004, ich war 22 Jahre alt, und habe als Diplompfleger eigentlich einen Job gesucht und habe dann in Wels den Job gekriegt, den ich mir eigentlich gewünscht habe, weil ich eigentlich im OP arbeiten wollte, in Deutschland nichts gefunden habe und dann durch Zufall in Österreich die Stelle gekriegt habe und bin dann über Wels, Haag am Hausruck, Riert, Salzburg jetzt, wo ich jetzt lebe, zu der Hütte gekommen. Und auf die Hütte konkret bin ich gekommen, weil ich zum Rieder Alpenverein gegangen bin und einen Gutschein kriegt dafür die Hütte.
Und dann hast du gedacht, das muss man ausnutzen.
Ja, okay, das ist ja geschenkt, geschenkt. Ne? Und dann bin ich da aufgekommen und habe mir da ausgesetzt und der Daniel ist gleich mal rausgekommen, hat mir ein Bier hingestellt und haben wir geratscht und eine halbe Stunde später stand ich schon in der Küche und habe mit abgedrückt. Also habe dann bin gleich in die Familie der Riederhütte aufgenommen worden und ich glaube, die Art von Daniel hat es auch dann gemacht, dass ich mich da recht wohl gefühlt habe und dann immer wieder aufgekommen bin.
Die Hütte ist aus 1975, 76. Mhm. Also hat schon ein bisschen was am Buckel, ist eine wunderschöne Holzhütte. Aber du hast da einiges draus gemacht, oder?
Ja, eigentlich war die Hütte 1930. Also die ganz alte Hütte, die ist, wenn ihr raufkommen seid, da unten ist ja so ein Gruben und da drin ist die alte Hütte gestanden, die ist im 70er Jahr abbrennt. Und der damalige Bürgermeister von Riert war auch der Obmann vom Alpenverein, Gott sei Dank, muss man sagen, weil der hat sich dann, wie man sieht, 5 Jahre lang dafür einsetzen müssen, dass die Hütte wieder neu gebaut wird. Und 76, also nächstes Jahr haben wir 50-jähriges Bestehen der jetzigen Riederhütte, 2030 dann 100-jähriges Bestehen. Und da ist quasi, genau, spätestens dann, ja. Und genau, 76 Hütte eröffnet worden, dann hat es viele Pächter gegeben und jetzt haben wir es übernommen und haben eigentlich ich habe immer gesagt, wir holen jetzt die Hütte ins 20. Jahrhundert auch und haben sie modernisiert mit dem Alpenverein zusammen, also viel Input kam natürlich auch vom Alpenverein. das Bad ist neu gemacht worden, die Küche ist neu gemacht worden, ganz viele Leitungen sind neu gemacht worden, Strom- und Wasserleitungen sind neu gemacht worden. Die Toilette habt ihr schon kennengelernt.
Ja, aber jeder, wir reden trotzdem drüber kurz.
Jeder, der die Toilette kennt auf der Riederhütte, weiß, dass die einen besonderen Charme hat. Wir haben diesen Charme jetzt ein bisschen genommen, aber wer neu raufkommt, es riecht einfach auf der Toilette. Aber selbst da ist es für uns, also für die Leute, die es kennen, große Verbesserung eingetreten.
Gibt es Momente, wo du dir denkst, jetzt das Hüttenwirt, den ersten Sommer im Vollbetrieb, warum tue ich mir den Scheiß an?
Na, also das gab es noch nie. Mhm. Also ich habe ein super Team hinter mir. Es sind alle Leute, die da rum sind, wirklich tipptopp drauf und helfen mit, bringen sich ein. Also auch, die mir persönlich ganz wichtig ist, dass das kein statischer Hütten wird. Also ich bin jetzt zwar der Hütten wird, ich muss mir zwar alles schauen, ich darf alles zahlen, das ist aber das Wichtigste für alle, aber ich will, dass die Hütten von den Leuten lebt, die hier oben sind. Und wir haben auch recht einen bunten Mix drin, also wir haben heuer, glaube ich, insgesamt 8 Leute, die so nacheinander hier oben waren, immer mal für 2 Wochen, für 3 Wochen, ein paar sind die ganze Saison da, aber wir haben so unsere Grundgerichte, die wir machen, die auch von mir kommen, aber alles andere fließt ein. Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile in unserem Kochbuch 7 verschiedene Kuchen stehen, die die Mädels mitgebracht haben. Wir haben schon Risotto gemacht, auf die Idee werde ich nie kommen. Moussaka haben wir schon jetzt bekommen hier oben. Wir haben schon nepalesisches Essen hier oben gehabt und das bringen einfach die Leute, die da sind, mit rein und das macht es dann, glaube ich, auch aus. Und deswegen freut es mir auch so, hier auf der Hütte zu sein, weil ich einfach sehe, wie das Ganze wächst und das Ganze lebt.
Wir kennen ja viele oder einige Hütten und die meisten haben ja optimale Versorgung durch einen Lift und Ähnliches. Das habt ihr ja hier nicht?
Nein, wir haben keine Nabelschnur. Das heißt, es gibt keine Verbindung nach unten, also weder mit Lift noch mit Strom noch mit Wasser. Wir haben wirklich unsere eigene kleine, schöne Insel hier oben. Wir fliegen das meiste auf, haben aber auch Gott sei Dank 2 super nette Sherpas. Einer wohnt direkt unten im Ort. Ist der Dominik. Danke nochmal an der Stelle an Dominik. Ja, er arbeitet im Wels und ähnlich wie ich früher. Ich rufe ihn an, weiß, er hat um 15, 15.30 aus. Er setzt sich ins Auto. Er ist auch Sportler, also er ist Radsportler gewesen, Profi-Radsportler und ist da einfach topfit. Und wenn ich den anrufe, weiß ich, das Zeug kommt auf und er schleppt manchmal bis zu 30 Kilo darauf. Wow. Also es ist wirklich eine Riesenleistung. Der andere wohnt ein bisschen weiter weg, der Schlappi. Und wenn der kommt, ist ein guter Freund, der ruft immer an und fragt, was er mitnehmen kann und hat auch schon mit seinen Burschen einiges da mit rein.
Was, und den rufst du dann an und sagst, heißt, ich brauche einen Bödersü.
Ja, genau, ich brauche Petersü, ich brauche Toilettenpapier, alles, was es leicht zu holen gibt, bringt er uns dann auf. Genau das ist es. Und das ist wichtig, das sind die wichtigen Leute, die wir hier oben brauchen. Ohne die geht's nicht.
Was sind denn die außergewöhnlichen Sachen, die du ihm aufträgst? Was würde man nicht erwarten auf einer Hütte auf 1700 irgendwas Meter?
Boah, da haben wir noch gar nicht so viel aufgetragen, muss ich ehrlich sagen. Batterien ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ja. Doch, Druckerpatronen, aber das ist auch nicht mehr so außergewöhnlich in der heutigen Zeit, oder? Na, das ist noch nicht so das Außergewöhnlichste. Das Außergewöhnlichste, glaube ich, habe ich selber gemacht. Und zwar letztes Jahr, wie wir die Schlüsselübergabe hatten. Mhm. Also außergewöhnlichste, aber es ist halt, war einmal habe ich 50 Kilo halt umgetragen, also plus 50 Kilo. 50 Kilo. Weil genau an dem Wochenende hat jemand angerufen und sagt, hey, ich würde gerne mit meinen Jungs Junggesellenabschied feiern, können wir das bei dir auf der Hütte machen? Eigentlich machen wir das nicht, aber da hat's passt. Und ich hätte dann erst versucht, noch eine andere Hütte für ihn zu kriegen und habe gesagt, wurscht, ich packe das Zeug in den Rucksack, ihr nehmt so ein bisschen was mit, wir machen uns einen schönen Abend miteinander. Wenn man das als außergewöhnlich sehen will, ist das vielleicht was besonders war.
50 Kilo Jägermeister hast du getragen, oder
ja,
was?
Genau. Für den Junggesellenabschied, ne?
Im kleinen Flascherl.
Du, aber
am nächsten Tag war alles weg.
Das Tolle ist, man sieht von hier direkt deinen Helikopterlandeplatz. Jetzt sage ich schon deinen Helikopterlandeplatz, aber es ist ein bisschen so, oder?
Ja, also von der Tür aus haben wir gleich mal den Heliplatz. Heute sieht man ja nicht ganz so weit. Normalerweise sieht man, wenn man hier sitzt, also aus dem Fenster hinter mir, gleich mal den Loser. Und da in die Richtung sieht man dann auch den Salzburger Hoch, also Salzburger Salzburger Land, ja. Salzburger Hochtorn, Untersberg und den Watzmann. Also wow. Man hat da echt eigentlich eine gute Fernsicht auch von da, wenn es der Nebel zulässt.
Das heißt, wir grüßen jetzt mal den Viktor drüben am Loser.
Ja, genau. Guten alten Bekannten.
Ja, richtig. Du, Stefan. Erzähl uns einmal, wie schaut so ein typischer Tag bei dir auf der Hütte aus? Wie läuft es ab? Was machst du als Hüttenwirt? Welche Aufgaben hast du? Wann beginnt's? Wann endet's?
Unterschiedlich ein bisschen. Also dadurch, wie gesagt, dass ich ein gutes Team habe, muss ich nicht jeden Morgen aufstehen und Frühstücksdienst machen. Das heißt, dann Frühstücksdienst beginnt bei uns um 6:30. Da ist ein bisschen was zum Aufdecken noch, das Herrichten hier in der Stube, wir dann ein Buffet jeden Morgen machen für unsere Gäste, Kaffee ausgeben, das ist immer der Frühstücksdienst. Mein Dienst beginnt meistens dann damit, egal ob ich Frühstück habe oder nicht, dass ich mal runtergehe in den Keller, Da habe ich verschiedene Parameter, die ich einfach durchchecken muss. Das ist, wir haben ein eigenes Klärwerk hier oben, da müssen die Drücke passen, dass der Sauerstoff reinkommt. Dann haben wir hinten unser Blockheizkraftwerk, mit dem wir Strom machen. Da müssen wir mal schauen, dass das mit dem Rapsöl passt. Dann geht's weiter über die Toilette, schauen, dass da alles passt. Und dann geht's in die Kuchen, meistens gemeinsam frühstücken mit den Angestellten hier oben. Ein bisschen ein Vormittagsgespräch haben wir dann um 9 immer, wie wir uns einteilen. Und dann geht's weiter mit dem Gastgartenbetrieb eigentlich, wenn schönes Wetter ist. So wie gestern haben wir dann auch oft die Stuben im Betrieb, wenn schlechtes Wetter ist. Wenn zum Kochen ist, geht's um 8 Uhr los. Das heißt, um 8 Uhr aufstehen, also um 8 Uhr anfangen, Gemüse schneiden. Was wir nämlich machen, wir kaufen nichts convenient ein, wir machen alles hier oben. Also selbst das Gemüse kommt fertig auf, also nicht fertig, sondern roh auf. Mir schnippelt's dann hier oben her. Also alle Speisen, die rausgehen, sind hier oben auch hergestellt.
Super.
Ja, dann geht's weiter. Dann kommen die Tagesgäste, da geht's immer dahin. Es ist dann oft so zwischen 10:30 und 10:30, witzigerweise, der erste Stoß. So die ersten Fleißigen kommen um 10:30 und dann kommen so die normalen Tagesgäste, sagen wir es mal so, die kommen dann um 10:30 um und bleiben so bis 2:30, 3:00 im Sommer. Dadurch, dass die Gondel jetzt ein bisschen länger aufhabt, sind jetzt gestern schon bis 4:00 geblieben, weil dann schafft sie es in 2 Stunden 4:00 gehen. Dann haben wir so ein bisschen eine Pause und eine Küchenpause bis 17:30 einfach, dass wir aufräumen können, dass auch die Leute ein bisschen eine Pause haben. Bei mir geht's dann meistens durch, weil dann wird's Abendessen vorbereitet. Wir haben die Maxime, dass wir kein Tagesgericht jetzt unbedingt am Abend verkaufen. Und dann wird einfach auch wieder frisch gekocht. Und dann um 18:30 geht's ins Abendgeschäft rein, dann geht's gleich weiter.
Sag mal.
Und dann ist es so, dass wir bis um 20 Uhr helfen wir alle zusammen. Und der, der die Küche hatte, beziehungsweise definieren wir dann einen Abenddienst, der den Abenddienst hat, macht dann quasi den Rest der Kuchen sauber. Das geht bis 22 Uhr, da haben wir Hüttenruhe. Und dann gehe ich meistens nach dem Abrechnen nochmal so um 10:30, 11:30, 12:00, je nachdem, wie lang es gegangen ist. Meine letzte Runde durch die Hütten, schaue mir es an und schaue wieder, ob alles passt bei den Batterien unten und so. Und dann kann ich beruhigt schlafen gehen.
Was ist der schönste Moment am Tag?
Boah, da gibt's so viele. Das ist der Moment, wenn die ersten Gäste reinkommen und sich freuen, dass wir da sind. Genauso, wenn Kinder dann da sind, die am Abend bei uns schlafen, weil wir haben oben extra ein Elternkindzimmer hergerichtet und dann kämen die Ober und sagen, boah, so viele Sachen und wir können da spielen, dürfen wir wirklich da oben bleiben. Und also es gab schon so viele schöne Momente hier oben. Witzige Momente auch natürlich, aber schöne Momente. Boah, ich möchte mich auf keinen festlegen. Es ist einfach schön, hier oben zu sein.
Und was ist der schierigste Moment? Das, was dich richtig ärgern musst?
Das ist, wenn die Toiletten angeschissen ist. Ich sag's, wie es ist.
Wie oft passiert?
Das, wo wir einfach nach dem Frühdienst und nach dem Abenddienst einfach mal schauen müssen. Dadurch, dass wir halt keine Wasserspülung haben und es kann ja keiner was dafür. Nur es war halt schon gut, wenn ja jeder, dem es passiert, dadurch, dass das so Fallrohre sind, bleibt da halt mal was hängen. Wenn ja jeder, dem es passiert, gleich kammert.
Aber es kommt,
es traut sich keiner. Und dann irgendwann kommt immer einer, wenn 1000 Toilettenpapier drin hängen und schon das Dreifache an Menge drin ist und dann muss das putzen. Also das ist, aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Und als Diplompfleger ist mir das ja nicht ganz fremd.
Eigentlich ein Job, den das ganze Land und halb Europa oder ganz Europa gut brauchen könnte. Jetzt hast du was ganz anderes angefangen.
Du meinst Diplompfleger?
Ja,
genau. Ja, ist auch so ein bisschen mein Backup. Es gibt mir so die Sicherheit, Dinge zu tun, mit meinen vorigen Geschäften, die ich in Salzburg hatte, mit der Autoschule, dass ich weiß, wenn es ganz schief läuft, habe ich immer noch so ein bisschen ein Background, wo ich wieder zurückgehen kann. Und vielleicht ist das ein Teil von Freiheit, dass ich mir das erlauben kann hier oben.
Bleiben wir noch kurz beim Hüttenwirt und dann gehen wir weiter zu dem ganzen Outdoor und Natur, was du kurz angesprochen hast, das vorher auch schon gemacht hast. Wenn du einmal nachdenkst, welche Berufe vereinst du eigentlich? Du bist wahrscheinlich Koch, du bist der klassische Wirt, du bist Hausmeister, schätze ich, vielleicht bist Seelsorger sogar manchmal.
Und Pfleger.
Und Pfleger, genau. Ja, du hast ja schon die wesentlichen Sachen genannt. Also der Koch ist natürlich dabei, wir müssen da kochen oder wir wollen kochen. Seelsorger, eher Berater, würde ich sagen. Und dadurch, dass ich ein Bergwanderführer bin, kann ich natürlich da die Gäste hier oben recht gut unterstützen. Viel Fragen nach dem Weg. Nach dem Wetter, nach dem, wie kann man überhaupt gehen, haben wir auch Kurse, die wir anbieten dafür dann ab Herbst. Seelsorger, die Leute sind immer recht glücklich, wenn es da sind. Geht wie euch, ihr wart auch im Lächeln. Das ist das Schöne, wenn ihr um die Ecke kommt und wir stehen in der Küche, lächeln immer. Wir sind froh, dass sie da sind. Ihr habt es ja selber gesagt. Das Schöne bei unseren Hütten ist, dass wenn man hier ankommt, ist man da. Man zirkt die Hütten erst, wenn man da ist. Und damit freut sich ja jeder. Und nicht, es gibt verschiedene andere Hütten, die, wo ihr auch gern hingehe, aber es ist einfach ungut ist, du steigst aus dem Auto aus und weißt, du gehst jetzt 6 Stunden lang auf die Hütten zu. Finde ich persönlich schlechter.
Das hält ich nicht aus. Ich kann nicht warten. Drum, genau. Das wird mich fertig machen. Ich kann mich an eine Wanderung erinnern, wo ich tatsächlich 2,5 Stunden die Hütte gesehen habe. Das macht mich verrückt.
Ja, das stimmt. Das ist hier viel besser. Ja. Wie groß ist die Hütte eigentlich, also Quadratmeter, und wie viele Leute hast du hier zum Unterbringen? Weißt du das? Wie viele Schlafplätze weißt du sicher?
Genau, Quadratmeter weiß ich nicht ganz genau. Das habe ich noch nicht ausgerechnet, beziehungsweise stand es noch in keinem Formular so drin. Aber wir haben 40 Betten gehabt, wie ich die Hütten übernommen habe. Wir haben es aber dann ein bisschen rückgebaut, weil ich gesagt habe, wir wollen mehr, es hört sich immer blöd an, Qualität als Quantität machen, aber wir versuchen halt weniger Gäste, dafür aber halt eine gemütlichere Stimmung in die Hütte reinzubringen. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt keine Junggesellenabschiede oder große Geburtstage mehr erhoben, weil das morgen nicht mehr sandalpine Hütten. Und so soll es auch gesehen werden. Wir haben jetzt 30 Schlafplätze. Ich erweitere jetzt nochmal um 2, wenn wir noch ein Honeymoon oder Hundesuite bauen. Also wir haben ein Zimmer, was wir weniger nutzen, als wir uns gedacht haben.
Okay.
Und quasi das wird ein großes Bett und die Möglichkeit dann quasi 2 Hundeboxen drunter, wo dann die Hunde drin schlafen können, wenn wir Hunde auch gerne heroben haben. Und damit haben wir dann 32 Betten.
Mhm. Aber das wäre doch einfach perfekt, nach der Hochzeit Honeymoon da rumzuverbringen, mit dem Hubschrauber rauffliegen, dann in diesem riesen Bett schlafen. Herrlich. Mit Blick hinunter ins Salzkammergut.
Dem steht ja nichts dagegen. Aber die Feier soll nicht herum sein.
Auf die hast du keine Lust.
Ja, auf die habe ich keine Lust. Ja. So wie früher beim Dani erlebt, dass da ab und zu mal die Leute bis um eins gesessen sind. Ja. Und das ist halt einfach mühsam. Ne? Und da geht es nicht nur, da geht es mir nicht um die Leute und da geht es nicht darum, sondern geht es um uns und auch die Mitarbeiter. Es gehört einfach. Wir haben eh schon wenig Schlaf und wenn das dann durch Feiern oder sowas nochmal ausgedehnt wird, dann ist es einfach nicht mehr schön. Und so glaube ich, dass sie alle recht zufrieden sind mit ihren Ruhezeiten auch.
Aber wegen den Quadratmetern habe ich gefragt, weil sie sieht nicht so groß aus eigentlich. Also sie ist innen wahrscheinlich wirklich optimal genutzt, oder?
Ja, wir haben jetzt ja die Küche nochmal neu gebaut und auch diese Umbauten, die ich gemacht habe. Wir haben ein kleines Pächterzimmer gehabt, jetzt gerade im ganzen Pächterbereich, wo wir quasi ja Vorraum haben und da Zimmer für uns haben und da ein Büroeck haben sozusagen. Früher war das alles in einem Raum zusammengefasst. Die Küche haben wir quasi von einem auf 2 Räume erweitert, haben 2 große Kühlzellen bekommen, also einen ganz großen Gefrierraum und Kühlraum. Das Bad ist an die richtige Stelle gerutscht, das war vorher in der Hütte, hat aber auch mit der damaligen Struktur zu tun gehabt, dass ganz früher der Winterschutzraum in der Hütte verbaut war. Und jetzt hat man das quasi so als Gangschlurf gemacht, dass man durch die Hütte am Bad vorbei in das Winterlager reinkommt. Mhm. Da haben wir auch ein neues bekommen und da einen neuen Winterschutzraum bekommen. Und dadurch war das dann, hat das nicht mehr zusammenpasst. Also die Leute, die das von früher kennen, haben gewusst, okay, im Winter muss es so sein. Aber die, die dann die Neiche Hütten kennt haben, haben gesagt, na, wieso habt ihr das Bad da mittendrin in der Dunkelkammer verbaut? Ne? Und so ist der Platz eigentlich sehr gut genutzt. Also mit den Lager oben und den Familienzimmer kommen eigentlich ganz gut aus.
Stefan, wir haben schon gesagt, du bist Outdoor-Profi. Irgendwo im Internet habe ich deinen Begriff gelesen. Du bist Bergführer, Kletterer, Abenteurer eigentlich. Was zieht dich so an? Was zieht dich so in die Natur, in die Berge? Was ist die Magie?
Muss dich korrigieren. Ich bin nicht Bergführer, ich bin Bergwanderführer.
Alles klar.
Bergführer dürfen einfach mehr noch. Das ist einfach eine andere Berufsbezeichnung. Die Natur, ja, nimmt mich schon mit, seitdem ich in Österreich lebe eigentlich, weil da habe ich angefangen mit einem Reitstall, mit Wanderreiten. Also wir sind da 9, 10 Tage unterwegs gewesen. Was es genau ist, kann ich gar nicht sagen. Es ist einfach das Draußensein, das Leben da draußen, die Menschen dazu begleiten und zu sehen, ähnlich wie es jetzt hier ist, wo die Leute hinkommen und ein Grinsen auf dem Gesicht haben, wenn sie daherkommen, ist es so, wenn du mit den Leuten in die Berge unterwegs bist oder beim Klettern unterwegs bist, einmal zu sehen, dass sie über ihre Leistung weggehen können und sie wohin zu bringen, wo sie vielleicht das Gefühl hatten, es alleine nicht zu schaffen. Und das ist auch hier oben das Schöne. Also wir sind hier quasi der Ort für die Gäste, die ankommen können und hier kurz zur Ruhe kommen können. Und das natürlich in dieser Landschaft, die dann das zurückgibt wieder, ist einfach wunderbar.
Gibt es eigentlich auch ruhige Momente für dich hier oben oder ist eigentlich immer voll Rambazamba angesagt?
Jetzt wird es wieder ruhiger. Also der Juli war leider ein bisschen verregnet. Da ist so, Juli, August ist unser Hauptgeschäft eigentlich. Und jetzt sieht man schon auch bei den Buchungszahlen, unter der Woche geht es jetzt wieder zurück. Und da ist dann schon so, also wenn du so ein Wetter hast wie heute, werden wir eh vielleicht erleben, es wird relativ wenig los sein. Heute Abend haben wir dann schon nur noch 6 Übernachtungsgäste. Mhm. Und dann ist natürlich diese Phasen zwischen Tages- und Übernachtungsgäste viel länger. Man hat viel mehr Ruhe. Dann haben wir raus, gehen mit meinem Hund spazieren. Mhm. Wenn es für die Angestellten passt, dann bauen wir ja gerade einen Klettergarten, dann bin ich da am Werkeln oder genieße halt einfach dann das hier oben, warum ich hier oben bin. Ne?
Das ist schon auch was Spezielles, dass ihr für Hunde offen steht in dieser Hütte.
Genau, also wir sind eine hundefreundliche Hütte. Deswegen bauen wir das jetzt auch nochmal so um, also optionieren das ein bisschen mehr. Wir haben bis jetzt nur eine Hundebox gehabt, aber bis jetzt hatten wir auch noch nie Probleme. Also wir haben viele Gäste mit Hunden schon herum gehabt und sie dürfen auch die Hunde gerne mit ins Lager nehmen, wenn die anderen Gäste mit einverstanden sind. Ansonsten müssen sie vor der Tür schlafen, beziehungsweise haben wir da noch ein extra Bett stehen, was bei uns im Privatbereich ist, so ein bisschen im Vorraum, wo sie dann mit den Hunden übernachten können. Wir haben selber zwei Hunde, meine Frau und ich, und da ist es einfach, für uns war klar, also die Hunde dürfen hier auf die Hütte. Es gibt ein paar Regeln und es funktioniert sehr gut. Ihr habt es vielleicht eh gesehen, die 6 Hunde, die gerade da waren.
Ja.
Genau. Und die haben dann drüben ein extra Zimmer, wo sie sitzen. Da haben wir einen großen Tisch, da können die Hunde drunter. Und ich sag mal so, die Hunde, die hier aufgekommen, das sind schon, also die Besitzer mit den Hunden, die aufgekommen, wissen schon, wie sie mit dem Hund umgehen müssen. Das sind bergerfahrene Leute oder auch hüttenerfahrene Leute, wo das super funktioniert. Und es bereichert es auch. Also wir haben schon kleine Hunde gehabt, die dann am Abend bei jedem einmal auf dem Schoß gesessen sind. Wir haben schon heute diese großen Hunde da, die von der deutschen Rote Kreuz waren sogar. Das war Suchhundestaffel, die jetzt heute herum waren. Die dann einfach bei ihren Herrchen sitzen und einfach da bleiben einfach. Es ist uns wichtig, dass die Hunde auch her dürfen.
Super. Du hast deine Frau angesprochen und ich habe vorher mit ihr geplaudert. Die lebt ja nicht die ganze Zeit mit dir oben auf der Riederhütte, sondern ist in der Nähe von Salzburg Lehrerin. Ist es herausfordernd, so eine Ehe zu führen? Der eine ist am Berg, sie ist unten im Tal, oder hält es die Spannung vielleicht ein bisschen aufrecht?
Wir kennen uns nicht anders. Also sie sagt immer, das Gute ist, jetzt weiß sie wenigstens, wo ich bin. Sie findet mich jede Zeit. Weil früher war es so, wie wir uns kennengelernt haben, habe ich auch Routen gesetzt noch in Kletterhallen, da war ich da österreichweit unterwegs. Und danach war dann das Bergwanderführen, da war ich viel in Tirol mit Canyoning führen, mit Raften. Und da war es immer so, hey, wo bist du? Ich habe das Wochenende Zeit, ich komme zu dir. Und jetzt ist so, sie weiß, wo sie mich findet. Also sie braucht nicht mehr fragen. Und wir haben uns so kennengelernt, wir haben uns so lieben gelernt und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut.
Aber die Ferien, ist sie dann herum bei dir auf der Hütte?
Na, auch nicht. Also sie hat ihr Leben. Also sie ist nicht verpflichtet, herum zu sein. Sie ist auch nicht als Personalerlebung das einplant. Ich bin immer froh, wenn sie herum ist. Sie hilft natürlich mit. Aber sie ist einfach als Besucher da und ist so lange herum, wie sie möchte. Und wenn sie wieder geht, geht's. Das ist einfach...
Also haben wir eigentlich ein Glück, dass sie jetzt da ist.
Ja, genau. Jetzt ist so, dass die Ferien gehen langsam zu Ende, jetzt kommt es langsam wieder nach Hause.
Du bist viel unterwegs gewesen in den Bergen mit Gästen. Du hast gesagt, du hast Wanderungen geführt, Bergtouren geführt, Canyoning und so weiter. Jetzt kennst du die Leute trotzdem hier als Hüttengäste heroben. Welche Eigenschaften sind wichtig, dass man in den Bergen gut unterwegs ist, dass man in den Bergen bestehen kann?
Als Wirt oder als Gast, als Wanderer?
Eigentlich als Mensch, der in den Bergen unterwegs ist.
Mhm. Einen gesunden Hausverstand, sagen wir es mal so. Natürlich ist das immer schwierig, weil das sagt man da im Salzkammergut so leicht. Ne? Die haben keinen Hausverstand, also sie haben sich keine Gedanken gemacht. Wenn man jetzt aus Deutschland kommt oder wenn man von weiter her kommt und die Berg vielleicht nicht so kennt, ist es natürlich eine Sache, wo bringe ich das her? Mhm. Und da ist das, wo ich sage, man sollte sich schon ein bisschen damit beschäftigen, was man da tut. Es ist kein Spaziergang mehr im Hauswald oder am Brocken auf, das kenne ich von früher noch. Da sind breite Vorstraßen, da renne ich rauf und wenn da irgendwas ist, ich knicke um, dann ist der Krankenwagen, braucht auch sein Zeitl, aber er ist da. Und da hier oben ist es halt, ja, meine Hand halt schon über 1000 Meter. Und es ist keine Alm mehr und es sind keine normalen Wege mehr. Und ich denke, wenn sich jeder wieder ein bisschen zurück besinnt, was sinnvoll ist und nicht nur die Handy-Apps nutzt, die sagen mal, 4 Stunden geht's da auf und es ist mittelschwer, weiß keiner mehr, was mittelschwere Wege sind. Was heißt das? Alpines Gelände. Ne? Und das ist halt, das ist das, wo ich sage, die Leute sollten sich da einmal über die alpinen Vereine, über Bergführer, über Bergwanderführer, über Kurse vielleicht einfach wieder zurückholen, ein bisschen Wissen anzueignen. Weil viel denken oder viel, erlebe ich ja hier oben, ich habe vorgestern erst Gäste gehabt, die mir dann eine Karten zeigen, eine App zeigen, ihr habt die nicht kennt, wo der Totengraben, das ist einer der schwersten Anstiege zu uns auf die Hütten und ist auch nur ein Anstieg. Also das ist eine Zweier-Dreier-Kletterei, da ist wirklich anspruchsvoll, da sind auch schon wirklich blöde Unfälle passiert. Und die sagen mir dann, sie gehen da durch Ober. Und das ist halt einfach unmöglich. Also wir haben einen Hubschrauber vor 2 Wochen erst braucht, weil alle 5er-Gruppen von da weg ist, hat nicht gesagt, wo sie hinwollen. Und dann haben sie nach 2,5 Stunden festgesessen und dann haben sie einen Hubschrauber braucht, um die Leute aus sie zu holen. Und das ist halt was, nicht mehr auf diese Sachen zu verlassen, weil da war der Weg wirklich als also es war gestrichelt, heißt ja eher Wanderweg, als gestrichelte Linie im Abstieg eingetragen. Aber wenn ich mir dann allein die Höhenschichtlinien schon daneben anschaue und schaue, dass das ein Kessel ist, dann muss ich eigentlich das Verständnis haben, hey, das kann kein Weg sein. Das muss zumindest ein schwerer Abstieg sein und nicht, weil wenn ich 1000 Höhenmeter auf nicht ganz 200 Meter mache, dann ist das halt ein steiles Gelände. Und vielleicht das, dass die Leute sich wieder ein bisschen besinnen, sich von Profis, die am Berg leben oder am Berg arbeiten, das Wissen wiederzuholen. Das war mir persönlich wichtiger.
Aber wie ist da der Einstieg? Was würdest du sagen? Wo würdest du dich hinwenden, wenn ich das einfach nicht weiß und trotzdem in die Berge unterwegs sein will?
Da sind wir genau bei dieser zwei Stufen im Berg. Es gibt die Bergwanderführer, die bis, also hier unser Höllengebirge kann man zum Beispiel als Bergwanderführer super führen. Das sind rote Wege, also nicht absturzgefährdete Wege, die keine alpinen Gefahren wie Steinschlag und sowas haben. Und da kann ich schon mal anfangen. Ich kann mich allein mit der Kartenkunde, mit der Wetterkunde mal auseinandersetzen. Das ist auch ganz oft, dass die Leute, habe ich auch diese Saison gehabt, da sitzt der Mädel vor der Tür und sagt, na, sie müssen jetzt los, sie können nichts essen, weil die Handy-App sagt, es 10 Minuten kommt der Gewitter. Und dann schaue ich mit der auf und sage, du, wo soll das jetzt herkommen? Und er sagt, da, schau, die Wolken kommen ja. Sage ich, aber jetzt gehen wir doch mal da rauf und schauen wir uns das miteinander an. Und dann waren die Wolken, natürlich waren die da. Und es kam auch Gewitter, aber man hat gesehen, dass das mindestens nur eine Stunde, anderthalb braucht. Und sie haben dann einfach diskutiert und dann sind sie umgerannt. Und es war dann wirklich so, nach anderthalb Stunden waren die Wolken da. Nach 2,5 Stunden, so wie wir es besprochen haben, kam das Gewitter. Also sie hat leicht nur was essen können und dann umgehen können. Und einfach dieses Gefühl zu kriegen wieder für die Natur, kann man sich beim Bergwanderführer schon holen. Wenn ich dann weitergehen möchte, dann ist der Bergführer der Richtige. Ne? Für alpine Geschichten, für Ausbildungen dann, sage ich mal, so ab 1500 Meter aufwärts, 2000 Meter, wo das Ganze alpiner wird, wo das Ganze im Gletscherbereich ist, wo es dann mehr ums Klettern geht und um Seilschaften geht, da ist dann der Bergführer der richtige Ansprechpartner.
Hast du schon Situationen gehabt am Berg, blöde Situationen, gefährliche Situationen, wo du gemerkt hast, genau darauf kommt es eben an am Berg?
Persönlich schon, mit Gruppen habe ich es sehr vermieden. Meine Frau sagt immer, es ist ein Riesenunterschied, da bin ich wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wenn ich privat unterwegs bin, ist das Risiko vielleicht mir nicht so bewusst. Wenn ich mit Gästen unterwegs bin, bin ich eigentlich sehr, sehr defensiv. Also ich gehe sogar eher meine Tour nicht, weil ich meine, das Wetter passt nicht, Kollegen gehen es noch. Aber ja, habe ich schon erleben dürfen, eine Situation, die etwas brenzlicher war.
Wie gehst du mit Wetter um, generell hier oben, wenn du weißt, Gäste kommen rauf, rufst du dann an und sagst, Leute, bitte kommt's nicht, weil Gewitter und so weiter? Oder ist es trotzdem immer Messen jedes Einzelnen, ob er kommt?
Ich habe einmal die Situation gehabt, letztes Jahr, weil da hatten wir nur so sporadisch auf und wäre genau das erste Wochenende gewesen, wo die Hütte voll ausbucht war im September, wo dann der Schneeeinbruch war. Wo es in Wien so die Unwetter waren, da hatten wir oben 1,5 Meter Schnee vor der Hütte. Und da habe ich wirklich aktiv angerufen, weil das ist was für mich jetzt nicht in die Jahreszeit passt hat. Also wenn sich da jemand nicht auskennt und denkt, ah, das wird schon passen, es regnet ein bisschen hier unten, ich gehe beim Regen sowieso, dass hier oben auf einmal 1,5 Meter Schnee liegen, das sage ich, da sehe ich schon meine Pflicht da, dass ich dann die Gäste informiere und habe sie gefragt und habe gesagt, ich würde es euch nicht raten, weil einfach der Weg dann noch nicht mehr zum Finden ist. Also es ist da um mir dann, wo ihr herkommen seid, wenn euch so erinnert, die letzten vom 20-Minuten-Schild weg.
Genau, ja.
So die Fläche, das wird eine Mondlandschaft. Und wenn es da noch Nebel drin hast, dann wird es wirklich schwer. Also ich finde da selber einen Schwerweg um mir. Also ich muss mir Zeit lassen, schauen, wo ich bin und dann Schritt für Schritt machen. Und da habe ich wirklich abgesagt. Bei Schlechtwetter, wenn die Leute rufen mir oft an, das war jetzt vorgestern die witzige Situation, dass jemand sagt, ja, die eine App sagt so, die andere App sagt so. Und das ist genau das wieder. Ich sage euch nicht, dass ihr kommen sollt oder nicht kommen sollt, weil es ist nass, du böckelst um, es ist irgendwas in heißen, der Hüttenwirt hat gesagt, es geht. Da sind die Leute schon selbstverantwortlich. Die Mitarbeiter fragen immer dann, ja, jetzt sind welche schon eine halbe Stunde Sport, sollen wir anrufen? Sagen, nein, wir rufen schon an. Aber wenn wir jetzt losrennen, wenn ich jetzt wen aus sich schicke, wenn irgendwas ist, der kann ihnen in dem Moment auch nicht helfen. Und es ist auch so, dass seit, glaube ich, das möchte ich mir nicht festlegen, aber ich glaube, dass es 5 Jahre sind. Wenn es nicht so ist, kann es vielleicht jemand korrigieren, die Bergrettung auch nicht mehr ausrückt, wenn der Hüttenwirt anruft. Außer es ist klar, dass die Gefahr erkannt wurde vom Hüttenwirt. Weil halt einfach so viele Sachen passiert sind, uns auch schon letztes Jahr. Sie sagen, sie gehen Hochleckenhaus, ist bei uns gewesen. Und auf einmal ruft der Freund an, ja, er kann seine Freundin nicht mehr erreichen und sie geht nicht dran. Und die andere Freundin ist aufs Hochleckenhaus gegangen und sie ist abgestiegen und sie wissen nicht, wo sie ist. Und da haben wir erstmal beruhigt, haben gesagt, naja, vielleicht wird es irgendwo im Zug sein, im Auto unterwegs sein. Und da wäre es dann wirklich so, dass die im Zug gesessen ist, kein Handyempfang hatte erst und dann der Akku leer war. Und wenn wir da die Bergrettung losgeschickt hätten, war es halt einfach störend gewesen. Es war halt einfach nicht passt dann. Ne? Und deswegen machen wir da eins, wir rufen schon die Leute an. Und bei uns immer so, wenn du sie nicht erreicht, ist gut, weil dann sind sie am Weg zu uns. Und natürlich machen wir uns auch Gedanken und sorgen um unsere Gäste, aber es ist ja jeder auch großteils selbstverantwortlich. Ich kann schon Tipps geben, ich kann sagen, was mein Gefühl ist, aber im Endeffekt muss ja jeder für sich selber entscheiden. Bei Kindern ist natürlich noch was anderes, aber da haben wir auch ein krasses Erlebnis gehabt. Also der coolste Kluan, ich hoffe, der bleibt am Berg, ist ein Dreijähriger gewesen. Ihr kennt jetzt den Weg. Mhm. Der ist von vorne bis hinten selber gegangen. Es hat 3 Grad gehabt, es hat geregnet, es war Schnee, also Schneeregen und Nebel, und der hat sich nicht tragen lassen. Der ist hier reingekommen und die Eltern haben, ich habe gesagt, naja, seid schon mutig, aber die Eltern haben ihn dann ins Bad genommen, haben ihn aufgehärmt, hat einen heißen Kakao gekriegt und danach ist er rauf, runter die Treppe. Also dem hat das gar nichts ausgemacht. Ist jetzt kein To-Do-Beispiel, aber die Eltern haben es verantwortet und ich sage, dem Kleinen hat es nicht geschadet.
Eben, eher außergewöhnlich. Aber jetzt hast du gerade über das Wetter gesprochen, jetzt bist du schon eine Zeitl heroben. Welche Wettersituationen hast du alle schon erlebt? Ist es sehr unterschiedlich?
Ja, also von 32 Grad kurz vor Gewitter, die wir heroben dann doch auch haben, bis zu dem, wo letztes Jahr der Wintereinbruch war im September, da bin ich da auf der Ofenbank gelegen und da hörst, also du hörst es nicht nur, sondern du spürst, wie die Hütten sich verdraht, so bei 160, 180 km/h Windspitzen. Wow. Viel fragen, warum wir draußen diese Seile am Dach haben, weil so, wenn schönes Wetter ist, glaubt man es nicht. Aber da reißt es dann schon in den Hütten. Und wir sind da genau in der Schneisen, in der Westschneisen, dann zirkt es schon an. Also wirklich von 32 Grad bis 160, 180 km/h Windspitzen haben wir da schon gehabt.
Aber jetzt mal ehrlich, hast du schon mal Angst gehabt?
Nein. Also das ist aber auch wieder das Ding, da war ich alleine rum. Ja, und mir taugt
den Keller zu den Batterien.
mir taugt ja am meisten draußen, ich musste dann auch wieder Viere gehen. Mir taugt ja das Wetter meistens. Wenn es richtig schier ist, wenn es stürmt, das fordert. Das ist einfach schön zum Gehen dann. Für mich alleine, mit Gästen war ich den Tag sicher nicht ausgegangen.
Ich würde schauen, was die Hunde machen.
Die sind voll entspannt, das ist ja das. Ich wollte eigentlich am Samstag schon gehen. Ich habe gedacht, na, mein Hund sinkt ein und das ist voll schlecht für ihr, sie. Das Endeffekt war, dass ich ständig bis zum Bauchnabel im Schnee versunken war und mein Hund im Gesicht geschleckt hat und gesagt, hey komm, was ist denn los, warum gehst du nicht weiter? Weil den hat der Schnee tragen.
Aber das mit dem Ofen hier ist wirklich ein netter Platz. Ist das so ein bisschen das Zentrum der Hütte?
Ja, der Gastraum natürlich. Also da ist auch, jetzt im Sommer haben wir nicht eingeheizt, aber so ab September, Oktober jetzt wird er auch wieder eingeheizt und da ist dann quasi ja. Ihr habt es jetzt gesehen, wenn wir euch begrüßt haben, also es kriegt ja jeder Gast ein Begrüßungsgetränk bei uns. Und ab Herbst, dann, wenn es dann schon kühler wird, steht auch meistens der Glühmost oder was am Ofen und darf sich jeder Gast den ersten nehmen, dass er erstmal ankommen kann. Das ist uns auch wichtig, dass immer ankommen die Gäste dann und dann einfach Ruhe haben. Und dann wirkt es nochmal anders. Also wenn der Ofen dann strahlt, dann sitzt nur auf die Ofenbank, hat eigentlich Platz für 5. Wir haben schon 10 oder mehr auch drauf gesessen.
Du, da musst du dich eh noch was fragen zum Essen, weil, weil der Peter mir das geteasert hat und das würde mich sehr freuen. Ihr kocht sehr, sehr viel Gemüse und sozusagen vegan, vegetarisch und weniger Fleisch. Ist das so?
Ja, es ist so, aber ich finde es immer so witzig, wenn man das so aufbaut. So. Also es ist eine Sache. Wir haben gerade eine traditionelle Hüttenküche machen und haben mich damit ein bisschen beschäftigt. Und wenn man zurückgeht auf dem, wo die Hütte entstanden ist, in die 30er Jahre oder dann auch in die 70er Jahre, wenn man da so die Großeltern oder die Eltern mal fragt, was gab es damals im Fleisch, dann war da nicht viel. Da war am Sonntag der Braten, dann gab es da Suppen davon und dann gab es jeden Tag was anderes. Gerade in Oberösterreich ist das ja recht Tradition. Ne? So, mittwochs, glaube ich, süß, oder?
In jedem Fall Knädeln.
Ja, wir gehen Knädeln her und am Freitag gibt es Fisch. Und es gab nicht jeden Tag Fleisch. Und das ist ja für die Hütten damals, gerade der erste Hüttenwirt, der erhoben war, also absoluten Respekt vor diesen Menschen, der die Hütte 1976 übernommen hat. Mhm. Der ist jeden Freitag Nachmittag mit der Gondel aufgefahren, hat alles, was er braucht hat, auf dem Boogie umgeschleppt und ist sonntags wieder abgestiegen, hat die ganze Woche normal gearbeitet und das hat er für 25 oder 30 Jahre gemacht. Und da war es auch nicht so, dass jeden Tag Fleisch gegeben hat. Und ich sage euch, es ist eigentlich umgekehrtes Wirtshaus. Bei uns ist es so, du kriegst genauso Fleisch, du kannst einen Speck in deine Linsen reinhaben, du kannst eine Würstel reinhaben, wir haben Frankfurter und Debreziner aus regional, also wir kaufen alles regional unten in Ebensee oder aus der Umgebung ein. Und du hast es quasi als Add-on. Also wir kochen eigentlich, unsere Linsengerichte sind vegan. Und sobald jemand sagt, ich hätte aber gerne einen Speck rein, haben wir eine Pfanne, da haben wir einen Speck rein, das ist ja kein Problem. Mhm. Und deswegen finde ich das gar nicht so krass, was wir machen, sondern wir haben es einfach nur ein bisschen umgestellt und optimiert. Und eine gute Bekannte von mir, die hat auch Hütten und die hat das publik gemacht und schon echt ein richtiger Shitstorm los.
Wirklich?
Ja, vorher dann dachte ich, na, da kann man jetzt auch nicht mehr hingehen. Und hier ist es so, wir haben einen veganen Burger auch und da kam jemand auch aus dem Mühlviertel, ich sag's, wie es ist, oder der wirklich ein kerniger Typ und der ist gleich eine und ein Bier und ein Schnapsmorger und das und dann, was gibt's zum Essen? Und sag ich, ein veganen Burger. Und dann hast du so gesehen, wie ihm alles aus dem Gesicht gefallen ist. Und dann sag ich,
muss weg, hat er gesagt.
Ja, genau. Das, ja, war dann, er ist schon lange unterwegs gewesen, aber er hat dann gesagt, na, Er probiert das jetzt, aber eine Option hat, wenn es ihm nicht passt. Sag ich, du kannst Würstel haben, ich mach dir, versprich dir, wenn es nicht passt. Und dann bin ich nach einem Viertel gegessen und sagt er, boah, da ist das gut. Ja, ja. Aber ich mag nur einen zweiten. Aber es war wurscht. Aber er hat das dann, die Leute ist das oft gar nicht bewusst, wie man das, wenn man das richtig umsetzt, weil viele denken nur, jo, kriegst du einen Salat, der trocken ist, oder, also wir haben einen Burger, den erstmal kennst du nicht, dass der vegan ist, und auch vom Geschmack her, ein Chili sin Carne, habe ich jetzt schon 5-mal verkauft, und die Leute sagen, mach, das Chili war aber gut, sag ich, wisst ihr, dass vegan war? Na, das glauben wir nicht, Also, das ist oftmals in die Köpfe der Leute viel zu, wie soll ich sagen, verhängt oder viel zu negativ gesehen. Und für uns ist es halt einfach auch leichter, finde ich. Also es ist mit Fleisch zu kochen ist zwar angenehm, es ist schnell gemacht, aber es ist natürlich auch die Haltbarkeit, wie wir gesagt haben, der Transport, die Möglichkeit zu lagern, ist halt auch bei uns begrenzt. Und da die Mengen immer aufzubringen, da bräuchte ich noch öfter einen Hubschrauber, ist für mich auch aus der Umweltsicht nicht wirklich besser.
Aber also wir freuen uns extrem drüber. Wir sind sehr gespannt aufs Essen dann. Was ist denn das Signature-Dish da oben? Ich habe geteasert bekommen schon, es ist der Kaiserschmarrn auf jeden Fall und auch Kaspressknödel. Stimmt das?
Also ich würde auch sagen, also die Hauptspeise so über Tags ist der Kaspressknödel, der geht am meisten. Und natürlich unser Kaiserschmarrn, das ist auch. Beim Kaspressknödel haben wir auch wieder habe ich ein bisschen abgewandelt von dem, wie ich es so vorher mitgekriegt habe oder wie ich es anders gegessen habe. Bei uns ist er volle Mahlzeit, er hat gut 200 Gramm, also ist wirklich ein Fleck. Und wir nehmen halt nicht, sagen jetzt viel, aber wir nehmen nicht nur einen Käse oder zwei. Okay.
Gescheit. Jetzt hast du den Helikopter angesprochen, da müssen wir ein bisschen drüber reden oder du musst uns ein bisschen erklären, wie das funktioniert, weil ich stelle mir das sehr, sehr teuer und aufwendig vor.
Es kostet Geld, ja, aber das ist was man in der Planung herum mit einnehmen kann. Und das ist auch das, was hin und wieder, jetzt mittlerweile haben wir auch schon eine Bewertung gekriegt, wo es geheißen hat, das ist teuer bei uns herum. Ja, es ist es. Es kostet mehr als im Wirtshaus. Aber wenn man rechnet, dass der Hubschrauberflug die Minuten 30 Euro kostet und wir teilweise 1,5 Stunden fliegen, kommt der Preis auch von irgendwo. Mhm. Aufwendig ist es jein. Es kehrt schon euer, dass einer Oberfahrt und sich das unten, also mit unten managt sozusagen, weil wir ja unten einen Landeplatz haben in der Nähe von den Langbadseen, da kommt der Hubschrauber hin. Dann nimmt uns das Zeug mit auf, hier oben braucht dann eine Mannschaft, die das auslädt. Das sind so meistens beim Hubschrauber sind so 10 oder sagen wir mal 8 bis 12 Leute im Einsatz. Mhm. Ist auch wieder eine Manpower, die du dafür brauchst. Gott sei Dank sind es viel vom Rieder Alpenverein, die uns immer wieder gut unterstützen. Aber die wollen auch was essen und das spendieren wir natürlich. Und ja, ich denke, es sollte jeder ein bisschen den Gedanken haben, wenn er hier oben ist, dass es die Preise nicht von dem kommen, dass wir uns da hier oben die nächste Villa verdienen oder sowas, sondern dass das Ganze auch ordentlich was kostet. Aufwendig ist es deswegen ein bisschen weniger geworden, weil wir halt regional einkaufen und das Ganze auch sehr gut funktioniert. Also mit der Gmundner Milch zusammen, mit dem Gemüse-Ehler aus dem Ort unten direkt, mit dem Fleischhacker, der in Traunkirchen sitzt, der Grobermetzger, die wirklich easy das Zeug zubringen und auch teilweise uns das Zeug direkt unten zum Landeplatz bringen. Beim Ela ist es auch so, wenn wir Gemüse brauchen, dass der Dominik nicht zu viel laufen muss, dann liefert es gleich rauf an die Gondel, dann schnappt er sich oben und trägt es um. Also es ist wirklich, haben wir da jetzt, oder habe ich es geschafft, dass ich ein gutes Team auch unten zusammenbringe von den Lieferanten, die uns das Zeug zubefahren. Natürlich muss immer wer unten sein, das heißt immer ein halber Tag geht drauf dafür, dass man es dann organisiert.
Im wahrsten Sinne des Wortes, tolle Seilschaften. Du und dreimal, alle 3 Wochen oder so braucht ihr den Helikopter.
Genau, heuer ist ja die erste Saison, wo wir im Vollbetrieb sind. Da habe ich jetzt so alle 3 Wochen haben wir ihn braucht. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch im Umweltgedanken ein bisschen runterschrauben können. Ich kann Ende der Saison immer schauen, was habe ich wirklich braucht und möchte eigentlich schauen, dass wir so auf 3 große Flüge hinkommen, dass wir sagen, wir machen eine Versorgung am Anfang der Saison, eine Zwischenversorgung und dann Ende der Saison einen Abtransport. Natürlich werden immer wieder kurze, kleine Flüge mit drin sein, aber so wie heuer, dass wir halt immer wieder mal nachbestellen müssen, wieder mal fliegen müssen mit kurzen Sachen, die nur 40 Minuten dauert haben, das möchte ich eigentlich wieder abdrehen. Aber es ist einfach die Erfahrung, die wir sammeln mussten heuer.
Und wie schaut's mit dem Müll aus?
Der geht im selben Moment runter. Also in dem Moment, wo wir hochfliegen, fliegen wir es wieder runter. Und da haben wir auch eine super Lösung gefunden. Wir haben einen Abfallentsorger in Gmunden. Der stellt uns unten, weil das ist alles Bundesforste, Grund, auf den wir da fliegen dürfen. Mhm. Der stellt uns einen Container hin. Und da ist so ausgemacht, da dürfen wir alles einschmeißen. Das heißt, es geht relativ schnell. Wir fliegen es runter, räumen es rein. Und wenn der voll ist, holt er uns den ab, sortiert den aus. Kostet zwar ein bisschen was, aber für uns viel leichter, weil es relativ schwer ist, wenn der erstmal in der Müll da unten rumliegen würde. Und es müsste halt wieder jemand den ganzen Tag unten verbringen, um den in die verschiedenen Stellen zu bringen. Also da bin ich auch recht dankbar, dass wir da die Kooperation jetzt haben und die das da wegfahren können.
Spannend.
Was für eine logistische Aufgabe.
Ja, ihre, ihre.
Es sind noch viel, viel mehr Berufe, die man da vereint, das hüten wird. Stefan, reden wir noch über die Touren, die möglich sind da oben. Ich würde ganz gerne noch ein paar Tipps haben. Wir haben ja jetzt auch vor, jetzt werden wir dann noch Mittagessen bei dir und dann haben wir irgendwie noch Lust auf einen Gipfel. Was sind denn die schönsten Touren rund um die Riederhütte? Was empfiehlst du deinen Gästen?
Die Empfehlung geht immer damit los, ich frage, wie fit seid ihr?
Extrem fit.
Extrem fit, ihr seid ja schon hergekommen. Ne?
Schrauben wir es ein bisschen runter.
Ja, also für mich der allerschönste Anstieg, fangen wir mit den Anstiegen von unten an, ist der Anstieg von Langwies, von dem Tierpräparator, der da unten ist, also von dem Naturkundemuseum. Das ist für mich so der Anstieg, der am abwechslungsreichsten ist und alles schönste ist. Also wenn man so aus dem Trauntal quasi raufkommt, da ist einmal, es ist man auf der Forststraße ein bisschen im Wald, dann geht man durch den Jungwald, dann durch einen total schönen alten Buchenwald und dann kommt man bei der Spitzalm an, die nicht mehr mit Trieb ist und da kennt man aber noch die Wiesenflächen und da wachsen langsam Barmaussee und nach der Spitzalm ein bisschen, so eine Viertelstunde später, geht es dann ins alpine Gelände über. Und das ist so ein richtig schöner Wechsel dazwischen drin. Es ist der steilste Anstieg mit 1600 Höhenmetern, die man durchgehen muss und von unten weg steil, aber ist für mich so der schönste Anstieg und der machbar ist, weil er nie alpin irgendwelche Gefahren hat. Dann natürlich vom Ebensee auf, das ist so der zweite Weg, wie man gehen kann. Ist auch gemütlich, man ist halt auf der Skipiste, ist nicht ganz so aussichtsreich, also ich finde auch okay, so für einen Einstieg ist das mal was. Der längste Weg zu uns ist von Weißbachtal drüben, also dass man vom Attersee losgeht. Mhm. Da ist dann auch eigentlich zum Empfehlen, dass man zum Hochleckenhaus geht und nach da bleibt. Grüße an der Stelle an das Hochleckenhaus. Sollen einfach da quasi da drüben übernachten, weil es einfach der Weg von ganz trennt bis daher, wenn man jetzt normal fit ist, sagen wir, sind schon 10 bis 14 Stunden und das ist schon ein langer Tag. Wir haben einige Runner, die das machen, die sind nach 5-6 Stunden schon da drüben, die trinken dann da schnell was, die haben auch keine Zeit, die gehen dann wieder runter und fahren Radl am Nachmittag oder so.
dann stabiler Dienstag.
Ja, das ist das Witzige, die Angestellten haben immer gesagt, nein, die ersten Gäste kommen so um 10:30 und dann ist ein Mädel da gestanden und sagt, Stefan, da sind schon welche da, um 9:30, dann wurden alle anderen, sag ich, ja, das sind sicher Läufer. Ja, die schauen ganz komisch aus, die haben nur kurze Hosen, dann es war noch Schnee heroben. Also die war ein bisschen schockiert, dass die dann schon heroben waren. Ja, und dann gibt es ein paar wüdere Anstiege auch, wie schon gesagt, der Totengraben, also den ich wirklich nur für Erfahrene empfehlen würde. Also es ist halt wirklich was. Es lesen die Leute, ich würde ihn sonst gar nicht in den Mund nehmen, weil das wirklich was ist, da kehrt wirklich Erfahrung dazu. Erstmal die Wegfindung ist nicht leicht, es ist nichts markiert, es ist steinschlaggefährdet, es ist oft nass, es ist im Schotten und es ist eigentlich nicht wirklich was für Einsteiger oder halt Newbies in der Szene.
Aber sag mal, gibt es noch Wilderer im Salzkammergut?
Wilderer?
Ja, du sagst, das sind Wilderer Steige. Gibt es die noch?
Wilde Steige.
Ah, wilde Steige. Wilderer Steige, verstanden. Wäre auch lustig gewesen.
Na, weiß ich nicht. Die Vogelfänger gibt's, aber die machen das, glaube ich, auch mit Lizenz, genau. Die Jager gibt's, die kommen rauf, aber Wilderer weiß ich nicht.
Wir werden es noch rausfinden mit dem Podcast. Unser großes Ziel ist ja, dass wir irgendwann einmal einen Wilderer haben im Podcast. Aber wir wissen noch nicht genau, wie wir an den kommen und wie der dann anonym bleiben sollte. Wir werden sehen.
Aber es gibt wirklich Vogelfänger?
Ja, sicher. Das ist die Tradition im Salzkammer. Ja.
Salzkammer gut. Ganz, ganz stark. Also ja. Ich kann auch nicht viel, du kannst du vielleicht sogar mehr sagen. Ich kenne mich da auch nicht so, also ich sehe es noch immer wieder, die da mit ihren schweren Körben, aber da geht es darum, dass die eine Vogelschau ausstellen, ja, präsentieren. Aber weißt du da mehr? Das ist...
Also, uralter Brauch. Und ich weiß, dass die Salzkammergutler sich extrem wehren dagegen, dass das verboten wird, weil es eben so verhaftet ist in der Region. Wenn sie wer da auskennt, das wäre einmal wirklich spannend, dass jeder irgendwer darüber etwas erzählt, weil ich kenne das zwar, dass es gibt, aber so wirklich viel darüber weiß ich nicht.
Nein, mein Problem ist, ich kenne es auch.
Du denkst immer an die Zauberflöte.
Ja, genau, Zauberflöte natürlich. Aber ich habe mir gedacht, das ist voll Historie, das gibt's nicht mehr.
Nein, die haben die immer ausgestellt, damit man einfach die Artenvielfalt der Vögel sieht.
Aber noch immer?
Ja, und ich würde auch sagen, da wird gekämpft dafür, dass das Bestand hat.
Ja. Interessant. So, naja, so sind wir mal gespannt, ob sich wer meldet. Zurück zur Hütte und zum Wirt.
Genau, ich hätte nur eine Frage, ein bisschen philosophisch. Bist du ein Suchender oder hast du mittlerweile deinen Platz im Leben gefunden?
Ich glaube, den werde ich nie finden, weil ich mich immer wieder weiterentwickelt habe bis jetzt in meinem Leben und ich habe die vor ein paar Jahren das aufgegeben, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich es erreicht, sondern es ist, glaube ich, einfach, zumindest in meinem Leben, ich denke, es in vielen Leben so ist, immer Entwicklung da ist und sich man sie immer wieder weiterentwickeln kann. Und da ist gerade so ein Projekt wie die Riederhütten, die noch viele, viele Projekte mit sich gebracht hat, genau das Richtige.
Also du bist ein Suchender, aber da muss man jetzt schon die Frage hinterher schießen, wo siehst du dich in 10 Jahren noch immer da?
In 10 Jahren kann ich mir nur gut vorstellen, auf der Hütte zu sein, ja.
Und was ist die Vision für diese Hütte, für die Zukunft? Weil du bist ja ein Bilder, das merkt man. Du kommst nicht daher und führst sie weiter, wie sie ist, sondern offensichtlich hast du Visionen und setzt sie um. Aber was ist die Vision für diese Hütte?
Das ist das, wo wir jetzt schon angefangen haben. Das war da, wo wir jetzt dann schon fast daneben sitzen, wo wir zwei Auszeichnungen, also Projekte mit dem Alpenverein gestartet haben, immer die Kinder auf die Hütte zu bringen, weil das ist mir ganz wichtig, dass wir hier oben mehr Kinder haben und die auch, was wir vorhin schon besprochen haben, mehr in die Bergerziehung reinbringen, also ihnen von klein auf da was mitgeben, dass wir die Regionalität hier oben fördern, dass wir wirklich, so wie wir es jetzt auch geschafft haben, regional bleiben und regional uns gut präsentieren können. Mir ist auch wichtig, dass viele Einheimische wieder raufkommen. Da haben wir jetzt auch schon ganz gutes Feedback. Gestern waren erst welche da, die haben gesagt, sie mussten jetzt raufschauen, weil jetzt wird schon so viel geredet über die Hütten. Jetzt mussten selber sich ein Bild machen und das stimmt, es passt alles soweit. Das geht ganz gut, sie kämen wieder. Und meine große Vision oder mein Gedanke für die Hütte war, dass die Hütte auch noch in den Fokus in Ausbildung und Weiterbildung gerade im alpinen Bereich rückt. Und da arbeiten wir jetzt auf hin mit einem Klettergarten, den wir gerade erschaffen. Wir haben von den Bundesforsten 500 Quadratmeter Fels gepachtet für die nächsten 10 Jahre auch. Die bauen wir jetzt gerade aus, der für Kinder dann ist, der für Ausbildung ist. Und wie schon gesagt, hat ja eine Outdoor-Schule mit Kletterschule dabei und die zieht dann, ich sage mal, sie zieht mit drauf. Also sie bleibt in meiner Person, aber sie zieht dann auch nächstes Jahr mit drauf, dass wir Kurse herum anbieten, auch im Winter dann Kurse anbieten wollen. Und dass die Hütte quasi nicht nur als Wandererhütte, die ja bekannt ist, dasteht, sondern auch eine Ausbildungshütte wird und damit einfach nur mehr Fokus über Salz kann man gut raus, auf die Hütte auch noch kommt.
Ist es einfach? Nimm uns da mal mit, rufst du da bei den Bundesforsten an und sagst, hey, ich bräuchte da
500
ja, eine Fläche. Sagen die dann, geh, legen wieder auf oder funktioniert das? Haben die ein offenes Ohr?
Wir müssen sagen, ich versuche sehr offen auf die Leute zuzugehen und das sehr offen anzusprechen und auch da nicht irgendwie versuchen, zu sagen, ja, könnte man vielleicht oder machen wir vielleicht, das war auch im Salzkammer gut eher so das Normale ist oder passiert immer wieder mal, das ist, glaube ich, dann der Deutsche, der in mir rauskommt, dass ich da sehr direkt bin und ich bin einfach zum Lukas hingegangen, der oben das quasi über hat. Wir haben ja schon vorher Kontakt gehabt, auch mit dem Abflugplatz und habe ihm da schon immer von meinen Visionen erzählt und gesagt, so, jetzt möchte ich es gern konkret haben. Und eigentlich war es dann nicht schwer. Wichtig ist für die Bundesforste, dass wir das pflegen, dass man es ordentlich macht, dass das versichert ist. Und das ist mir aber natürlich als Kletterschule auch wichtig, dass das Ganze Hand und Fuß hat, dass da nichts passieren kann. Und dann war es eigentlich kein Stress.
Und dann geht es um die Pacht, oder?
Dann ging es nur noch um die Pacht, genau. Mhm.
Stefan, große Visionen, wenn es was Neues gibt, einfach melden, dann bringen wir es wieder im Podcast. Das war ein tolles Gespräch und ich glaube, dein Wunsch, dass die Einheimischen raufgehen in Zukunft, der wird sicher in Erfüllung gehen, wirst sehen. Ich hätte mir noch was überlegt, ihr beide. Ein Minispiel am Schluss. Robert, du spielst natürlich wieder mal mit.
Ja.
Und zwar, bevor wir zu unserem Wordrap kommen, zu unserem traditionellen, habe ich die Hüttenwahrheiten kreiert. Und zwar habe ich immer Entweder-Oder-Fragen und ihr müsst spontan darauf antworten. Robert, auch du, ja?
Okay. Also.
Lieber mit dem Heli rauffliegen oder mit dem Rucksack raufgehen?
Rucksack. Raufgehen.
Aber du musst schon ehrlich sein.
Naja, ehrlich, Rucksack.
Wer fliegt gern mit dem Heli herum?
Ich.
Ja. Du wärst der, der mit dem Heli fliegt, okay.
Linsen oder Kaiserschmarrn?
Linsen.
Kaiserschmarrn.
Linsen. Machst du den Kaiserschmarrn auch rein pflanzlich?
Nein, der ist vegetarisch.
Okay.
Ich freue mich schon so drauf.
Wenn ich das sagen darf, wir haben es vegan probiert und haben sogar Veganern, so rein Veganern, die nur
auf ja, das fixiert sind,
hier also sitzt einer. Zum Kosten geben, haben gesagt, na, macht's denn wieder anders. Wir essen lieber den veganen Kuchen, der hat besser geschmeckt.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Untergang.
Boah, den ganzen Tag dazwischen.
Hey. Sturm oder Nebel, was macht euch am Berg mehr Sorgen?
Na, voll der Sturm.
Sonnenschein.
Der Sonnenschein?
Was macht er da Sorgen?
Weil danach kommt meistens Gewitter.
Ah, okay, du denkst so.
Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Aber es gibt da ganz stabile Tage, oder?
Ja, wo einfach die Sonne. Irgendwann kommt das Gewitter wieder.
Aber Pessimist. Aber seitdem du das mit den Seilen erzählt hast, habe ich vor dem Sturm mehr Angst.
Jetzt kommt eine freche Frage. Hunde oder Kinder?
Das Kinder.
Zu dir.
Kinder.
Nein, natürlich, das ist nicht die ganze Frage. Hunde oder Kinder, wer ist pflegeleichter?
Kinder.
Hunde.
Ich liebe Ehrlichkeit. Und letzte Frage, Feierabendbier oder Morgentee?
Feierabendbier.
Morgentee. Seid euch nicht einig. Da sieht man mal die Vielfalt.
Das war das Spiel Hüttenwahrheiten. Ich habe es sehr, sehr aufschlussreich gefunden, dass du nicht mit dem Hubschrauber lieber rauffliegst.
Ich möchte unbedingt mal mit dir hier drüber fliegen. Das stelle ich mir cool vor. Aber Hubschrauber, na, muss nicht sein.
Ich fliege wahnsinnig gern Hubschrauber.
Echt?
Yes,
okay, ja. Können wir auch mal machen.
Wir kommen zum Wordtrap.
Yes. Und zwar, bitte um ganz kurze Antworten, lieber Stefan. Das ist schon der Abschluss im Podcast. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Der Kaiserschmarrn auf der Riederhütten.
Ah, keine Werbung. Und sonst?
Persönlich?
Du, wenn es so ist, dann...
Der Bürgi bei Bürgis Bürger. In Bad Ischl.
Ah, den kennen wir.
Da fahre ich voll gern hin.
Okay.
Bürgis Bürger.
Müssen wir uns anschauen.
Am Salzkammergut taugt man nicht.
Die Stimmung mancher Menschen.
Im Salzkammergut fehlt mir
manchmal eine Frau, wenn sie in Salzburg ist.
Ein romantischer Romantiker. Und last but not least, im Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die Menschen.
Stefan, vielen Dank. Das war ein schönes Hüttengespräch, das höchste, das wir je bis jetzt geführt haben.
Genau. Vielen Dank, Stefan.
Danke euch. Wiederschauen.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.